Stell dir mal vor, du wachst an einem ganz normalen Tag auf und bis zum Sonnenuntergang hast du absolut alles verloren. Also deinen Job, deinen gesellschaftlichen Status, deine Familie, deine Freiheit, ja sogar buchstäblich die Kleidung, die du am Körper trägst.
Ein totaler Albtraum.
Absolut. Und wir sprechen hier nicht von so einem langsamen, schleichenden Abstieg, auf den man sich irgendwie mental vorbereiten könnte oder wo man noch gegensteuern kann. Wir sprechen von einem freien Fall ins absolute Nichts. Einem totalen Systemabsturz deines Lebens.
Ja, und das psychologisch Zermürbendste an so einer Situation ist ja eigentlich, du bist in diesem Szenario völlig unschuldig.
Genau das ist es hier.
Es gibt keinen logischen Grund, also kein Fehlverhalten deinerseits, das diesen Absturz rechtfertigen würde. Es passiert dir ausschließlich aufgrund der Grausamkeit, des Neids und der Täuschung anderer Menschen. Man sucht da verzweifelt nach einem Sinn, aber da ist nur diese gähnende Leere.
Genau das ist der Punkt. Du hast alles richtig gemacht und zur Belohnung landest du im tiefsten, dunkelsten Loch. Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, auch von mir.
Wir nehmen dich heute mit auf eine Entdeckungsreise, die exakt an so einem absoluten Tiefpunkt beginnt. Wir analysieren die berühmte Geschichte von Josef in Ägypten und als Grundlage dienen uns heute die historischen, literarischen und theologischen Analysen von Dr. Kenneth Matthews zu den Kapiteln 39 bis 41 im Buch Genesis.
Genau, und das Ziel heute ist nicht einfach nur so eine alte Sonntagsschulgeschichte nachzuerzählen. Wir wollen wirklich die psychologischen Mechanismen, die literarischen Kontraste und die zeitlosen Lektionen über Resilienz entziffern.
Definitiv.
Das ist nämlich ein Text, der unfassbar raffiniert konstruiert ist. Wenn man da genau hinschaut, entdeckt man ein Netz aus literarischen Motiven, die uns enorm viel über den Umgang mit Krisen erzählen, aber auch über die Gefahren von ganz plötzlichem Erfolg.
Bevor wir aber Josef nach Ägypten begleiten, muss ich dich gleich hier am Anfang mal stoppen. Als ich die Quellen studiert habe, bin ich über etwas gestolpert, das sich für mich wie ein massiver redaktioneller Fehler anfühlte.
Okay.
Naja, wir haben gerade gelesen, wie der 17-jährige Josef von seinen eigenen Brüdern in eine trockene Zisterne geworfen und dann als Sklave verkauft wird. Die Spannung ist auf dem absoluten Höhepunkt.
Ja, Kapitel 37 ist das.
Richtig. Und dann, in Genesis 38, bricht der Autor die Geschichte plötzlich komplett ab. Er lässt Josef quasi im Off verschwinden und erzählt auf einmal eine extrem detaillierte, moralisch fragwürdige Geschichte über Juda. Also einen von Josefs älteren Brüdern. Warum macht der Text das? Das zerreißt doch den ganzen narrativen Fluss, oder?
Ja, das wirkt auf den ersten Blick tatsächlich wie ein Fremdkörper. Aber es ist in Wahrheit ein brillanter erzählerischer Schachzug. Es ist nämlich kein Versehen, sondern eine ganz bewusst platzierte literarische Lupe.
Okay, wie meinst du das?
Der Autor will, dass wir Judas Lebensweg direkt neben den von Josef legen. Schauen wir uns Juda mal kurz an. Er hat Macht, er ist ein freier Mann, aber er driftet moralisch völlig ab. Er verlässt seine Familie, er heiratet in eine kanaanitische Familie ein und dann kommt dieser entscheidende Moment mit seiner Schwiegertochter Tamar.
Oh ja, die Geschichte hat es in sich.
Absolut. Juda weigert sich nämlich, ihr nach dem Tod seiner beiden ältesten Söhne den rechtmäßigen dritten Sohn zur Ehe zu geben. Was in der damaligen patriarchalischen Gesellschaft bedeutete, dass er ihr das Recht auf Versorgung und eine Zukunft komplett verweigerte.
Und Tamar wird daraufhin extrem kreativ, weil sie schlichtweg keine andere Wahl hat. Sie verkleidet sich als Prostituierte, Juda erkennt sie nicht, schläft mit ihr, und weil er gerade nicht bezahlen kann, hinterlässt er ihr seine persönlichen Erkennungszeichen als Pfand.
Genau.
Seinen Siegelring, seine Schnur, seinen Stab. Und als er später hört, dass sie schwanger ist, spielt er den absoluten Moralapostel und fordert eiskalt, dass sie verbrannt wird.
Er ist da wirklich der Inbegriff der Heuchelei. Er hat die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden, während er selbst eigentlich der Verursacher des ganzen Problems ist. Aber als Tamar dann seine persönlichen Gegenstände präsentiert, fällt sein ganzes Lügenkonstrukt komplett in sich zusammen.
Ein harter Moment für ihn.
Er muss vor aller Augen zugeben, sie ist gerechter als ich.
Das ist ein unfassbarer moralischer Bankrott. Aber lass uns das mal aufdröseln. Wenn ich das jetzt mit Josef vergleiche, das ist doch der Kontrast, oder? Juda hat buchstäblich alle Freiheiten, das ganze Kapital der Welt und er entscheidet sich für den moralischen Abgrund.
Richtig.
Josef hingegen wird wörtlich in den Abgrund geworfen, also in diese Zisterne. Er verliert seine Freiheit, wird nach Ägypten verschleppt und an Potiphar, den Hauptmann der königlichen Leibwache, als Sklave verkauft. Das ist ein physischer Absturz sondergleichen. Aber, und das ist verrückt, sein Charakter bleibt intakt.
Exakt, das ist der Punkt. Dr. Matthews weist hier auf eine tiefe theologische Wahrheit in der Genesis hin. Gott ist oft nicht in den Palästen der Heuchler zu finden, sondern genau dort, wo Menschen an ihrem absoluten Tiefpunkt angekommen sind.
Mhm.
Judas Geschichte zeigt uns eigentlich die moralische Fäulnis der Familie, aus der Josef stammt. Und das macht Josefs spätere Resilienz in Ägypten umso erstaunlicher. Er erbt eben nicht einfach diese toxischen Muster seiner Brüder.
Das bringt uns direkt in das Haus von Potiphar. Mitten in diesem totalen Absturz passiert nämlich etwas sehr Merkwürdiges. Josef fängt an zu florieren.
Ja.
Er wird vom einfachen Sklaven zum Verwalter des gesamten Anwesens befördert. Und der Text begründet das immer wieder mit einem ganz spezifischen Satz: Der Herr war mit Josef.
Ein Schlüsselmotiv.
Aber was ich mich hier frage, Potiphar war ein ägyptischer Militärkommandeur, ein polytheistischer Heide. Wie genau hat dieser Mann gesehen, dass der unsichtbare Gott der Hebräer mit seinem Sklaven war? Das muss sich doch irgendwie in ganz realen Dingen manifestiert haben, oder?
Sehr guter Punkt. Das war jetzt keine mystische Aura, die Josef da umgab, wo Potiphar dachte, huch, der leuchtet?
Genau.
Das manifestierte sich in absoluter Kompetenz, emotionaler Intelligenz und einer extremen Zuverlässigkeit. In der antiken Welt war es überhaupt nicht ungewöhnlich, außergewöhnlichen Erfolg einer göttlichen Gunst zuzuschreiben.
Ach so, okay.
Wir sehen dieses Muster schon viel früher bei den Erzvätern. Denk mal an Abimelech, der sah, dass Abraham und später Isaak in allem, was sie taten, extrem erfolgreich waren. Und deshalb wollte er unbedingt Verträge mit ihnen schließen.
Stimmt. Oder Jakob, der das Haus seines Onkels Laban reich gemacht hat.
Ganz genau. Die Präsenz von Gottes Leuten brachte in dieser Theologie einen ganz greifbaren wirtschaftlichen Segen für ihre Umgebung mit sich. Josef ist da einfach die Fortsetzung dieser Linie. Sein Management von Potiphars Gütern war so makellos, dass Potiphar sich um absolut nichts mehr kümmern musste, außer um das Essen auf seinem Tisch.
Aber genau diese Position, dieses Vertrauen und, naja, vielleicht auch die Tatsache, dass der Text explizit erwähnt, dass Josef sehr gut aussah, machen ihn zur Zielscheibe. Potiphars Frau wirft ein Auge auf ihn.
Ja.
Und hier müssen wir mal mit einem Missverständnis aufräumen. Wenn man das so in Kinderbibeln liest, klingt das immer nach einem einzigen hochdramatischen Moment. Aber der Text sagt, sie redete Tag für Tag auf ihn ein.
Das war ein psychologischer Zermürbungskrieg.
Eine ständige schleichende Aushöhlung seiner Grenzen in seinem eigenen Arbeitsumfeld. Täglich.
Und Josefs Reaktion darauf ist faszinierend. Das wirft nämlich eine wichtige Frage auf. Wie wehrt man sich gegen so etwas? Er argumentiert hier auf zwei Ebenen.
Okay, welche sind das?
Zuerst ganz pragmatisch und horizontal. Er sagt, Potiphar hat mir hier alles anvertraut, dich ausgenommen, weil du seine Frau bist. Es wäre ein krasser Vertrauensbruch gegenüber meinem Arbeitgeber.
Logisch.
Aber dann wechselt er die Perspektive und sagt etwas Entscheidendes. Wie könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Dr. Matthews nennt das eine vertikale moralische Ausrichtung.
Warte mal, was genau meinst du mit vertikal in dem Kontext?
Das bedeutet, dass seine primäre Loyalität nicht einfach nur nach links und rechts zu den Menschen um ihn herum geht, also das wäre die horizontale Ebene, sondern nach oben, vertikal, zu Gott.
Ah, verstehe.
Für Josef war Ethik nicht einfach nur eine Frage von gesellschaftlichen Regeln oder dass man keinen Ärger mit dem Boss bekommen will. Seine tiefste Identität und seine moralischen Grenzen waren fest an seiner Beziehung zu Gott verankert. Selbst wenn Potiphar es nie herausgefunden hätte, für Josef war die Tat an sich vor Gott absolut undenkbar.
Und das führt zu dieser extremen Szene. Eines Tages ist niemand sonst im Haus. Sie packt ihn physisch an seinem Gewand und fordert ihn auf, mit ihr zu schlafen.
Ja.
Und Josef fängt nicht an zu diskutieren. Er versucht nicht, sie irgendwie psychologisch zu deeskalieren oder so. Er lässt sein Gewand in ihre Hand und rennt buchstäblich halbnackt aus dem Haus. Also was bedeutet das alles? Manche könnten sagen, das wirkt feige. Aber eigentlich ist es die brillanteste Strategie überhaupt. oder?
Absolut. Dr. Matthews zieht hier eine sehr interessante Linie zur biblischen Weisheitsliteratur. In Sprüche 5 wird genau vor dieser Art von Verstrickung gewarnt, dass man nicht einmal in die Nähe der Tür eines solchen Hauses gehen soll.
Krass, ja.
Es gibt eben Situationen, in denen Widerstand oder kluge Diskussionen völlig zwecklos sind, weil die Umgebung an sich schon toxisch geworden ist. Paulus schreibt Jahrhunderte später im Neuen Testament an Timotheus, fliehe vor den jugendlichen Begierden.
Nicht kämpfe, sondern fliehe.
Exakt. Nicht kämpfe dagegen an, fliehe. Die physische Distanz ist oft der einzige Weg, die eigene Integrität zu bewahren, wenn die Versuchung übermächtig wird.
Aber genau diese absolute Integrität bricht ihm dann das Genick. Die Frau ist zutiefst gedemütigt, sie verdreht die Tatsachen, nutzt Josefs zurückgelassenes Gewand als angeblichen Beweis für eine versuchte Vergewaltigung und sie nennt ihn abwertend einen hebräischen Sklaven, um rassistische Ressentiments im Hauspersonal zu wecken.
Mhm.
Sie hetzt quasi das ganze Haus gegen ihn auf. Und das Resultat ist niederschmetternd. Josef landet im königlichen Gefängnis.
Ja.
Lass das mal kurz sacken. Er tut exakt das Richtige. Er opfert seinen Ruf und seine Position für seine Prinzipien. Und die Belohnung? Er verliert alles, was er sich in Jahren harter Arbeit wieder aufgebaut hat und wird zwischen politische Gefangene geworfen.
Das ist der Moment in der Geschichte, wo man als Leser unweigerlich die Gerechtigkeit Gottes in Frage stellt, ne? Wenn der Herr wirklich mit Josef war, warum lässt er das zu?
Das denkt man sich doch automatisch.
Aber der Text antwortet darauf beinahe lakonisch. Direkt nachdem die Gefängnistüren zufallen, lesen wir wieder, aber der Herr war mit Josef. Die Gunst Gottes ist also nicht an eine Luxusvilla in Ägypten oder an beruflichen Erfolg gebunden.
Wow.
Sie manifestiert sich in Josefs Charakter. Und der bleibt offensichtlich auch im dunkelsten Verlies so sichtbar, dass ihm der Gefängnisdirektor bald die gesamte Verwaltung der Häftlinge überträgt.
In dem Gefängnis taucht plötzlich ein ganz neues Motiv auf, das die Erzählung ab jetzt dominieren wird. Träume. Zwei hohe Beamte des Pharao, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker, landen im Gefängnis und haben beide in derselben Nacht einen intensiven Traum.
Mhm.
Warum fokussiert sich die Geschichte hier auf einmal so extrem auf Träume?
Man muss das im Kontext der altägyptischen Kultur sehen. Im antiken Ägypten wurden Träume als Botschaften der Götter aus der Unterwelt betrachtet.
Ah, okay.
Es gab eine ganze Industrie von Magiern und Traumdeutern, die richtig komplexe Handbücher nutzten, um diese Symbole zu entschlüsseln. Als die beiden Beamten aufwachen, sind sie total verzweifelt, weil im Gefängnis natürlich kein Magier da ist, der ihre Träume deuten könnte.
Und Josef macht hier etwas Bemerkenswertes. Er sagt nicht, hey, ich bin auch ein Magier, ich mach das. Er sagt, gehören Deutungen nicht Gott, erzählt sie mir.
Genau.
Er dekonstruiert quasi dieses ganze ägyptische Magiesystem und macht klar, dass die Bedeutung der Zukunft allein bei seinem Gott liegt. Er macht sich selbst völlig transparent dabei.
Richtig, er nimmt sein Ego komplett aus der Gleichung, er fungiert nur noch als Sprachrohr und die Träume selbst sind in ihrer psychologischen Wucht kaum zu überbieten.
Oh ja. Ohne jetzt in die kleinsten Details der Weinstöcke und Brotkörbe abzudriften, die Deutungen sind radikal unterschiedlich. Dem Mundschenk sagt Josef voraus, dass er in 3 Tagen rehabilitiert und wieder Pharaos Becher reichen wird. Sein Kopf wird also erhoben.
Ja.
Dem Bäcker muss er aber die brutale Wahrheit sagen. In 3 Tagen wird der Pharao dich hinrichten lassen. Sein Kopf wird buchstäblich abgehoben. Und exakt so passiert es dann auch. An Pharaos Geburtstag. Der Mundschenk kommt frei. Und bevor er geht, sagt Josef diesen einen echt herzzerreißenden Satz. Erinnere dich an mich, wenn es dir gut geht, und erwähne mich beim Pharao, damit ich aus diesem Haus herauskomme.
Und der Text schließt dieses Kapitel dann mit einer der wohl deprimierendsten Aussagen der ganzen Genesis. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn.
Das ist für mich der eigentliche Tiefpunkt. Nicht diese Zisterne am Anfang, nicht die falsche Anschuldigung durch Potiphars Frau, sondern dieses absolute Vergessenwerden. 2 volle Jahre vergehen so.
2 Jahre?
Stell dir das mal psychologisch vor. Jeder Tag, an dem da Schritte auf dem Gang erklingen, denkst du dir, heute ist der Tag. Er hat mich nicht vergessen, jetzt holen sie mich raus. Und jeden Abend stirbt die Hoffnung wieder ein Stück mehr. Diese 2 Jahre müssen eine unfassbare Charakterprüfung gewesen sein. Warum lässt Gott ihn dann noch 2 verdammte Jahre schmoren?
Was hier faszinierend ist, das Timing wird nicht von Josefs Unbequemlichkeit diktiert.
Sondern?
Sondern von den Ereignissen auf der ganz großen weltpolitischen Bühne. 2 Jahre später hat nämlich der Pharao selbst Träume.
Mhm.
Und jetzt zahlt sich aus, dass Josef in der Zwischenzeit nicht völlig verbittert ist.
Mhm.
Der Pharao träumt von den 7 fetten und 7 mageren Kühen sowie den 7 gesunden und 7 verdorrten Ähren. Die gesamte intellektuelle Elite Ägyptens versagt. Niemand kann es deuten. Erst als wirklich alle offiziellen Kanäle erschöpft sind, fällt dem Mundschenk sein Fehler wieder ein.
Eine Sache fällt mir hier auf. Es sind immer 2 Träume. Josef hatte als Teenager 2 Träume von seiner Familie. Der Bäcker und der Mundschenk hatten jeweils einen. Das ist also auch ein Paar. Und Pharao hat wieder 2. Ist das Zufall?
Definitiv nicht. Josef erklärt dem Pharao das Prinzip der Doppelträume sogar ganz explizit. Er sagt, dass der Traum 2-mal stattfand, bedeutet, dass die Sache von Gott fest beschlossen ist und ganz bald eintreffen wird.
Ah.
Es ist ein göttlicher Stempel. In der altorientalischen Literatur finden wir oft Wiederholungen, um Gewissheit und Dringlichkeit auszudrücken. Es signalisiert also, das ist kein normales psychologisches Traumphänomen, das ist unausweichliche Prophetie.
Hier wird es wirklich interessant. Bevor Josef aber diese Prophetie entschlüsselt, passiert etwas, das man beim Lesen super leicht überliest.
Was meinst du?
Der Text erwähnt spezifisch, dass man Josef aus dem Gefängnis holt, er sich rasiert und seine Kleider wechselt, bevor er vor den Pharao tritt. Ich finde dieses literarische Motiv der Kleidung extrem faszinierend, wenn man Josefs Leben mal wie so eine Landkarte betrachtet.
Oh ja, die Kleidung ist tatsächlich ein zentrales visuelles Leitmotiv. In der antiken Welt war Kleidung das primäre Symbol für Identität und Status.
Genau. Denk mal zurück, es begann mit diesem bunten, prachtvollen Gewand, das ihm sein Vater gab. Ein klares Symbol der Bevorzugung. Das haben ihm die Brüder brutal vom Leib gerissen und in Blut getaucht, um seine Identität als geliebter Sohn auszulöschen.
Mhm.
Dann trug er das Gewand des Aufsehers in Potiphars Haus. Das wurde ihm von Potiphars Frau entrissen, um ihn zu kriminalisieren. Danach trug er logischerweise die Lumpen des Gefängnisses, das Zeichen totaler Erniedrigung.
Ja.
Und jetzt, genau in diesem Moment, legt er diese Identität des Sträflings ab, reinigt sich nach ägyptischer Sitte und bekommt wenig später Gewänder aus feinstem Leinen vom Pharao überreicht. Seine Garderobe ist das buchstäbliche Tagebuch seines Leidens und seiner Wiederherstellung.
Das ist eine sehr treffende Beobachtung. Und in diesen neuen, feinen Kleidern liefert Josef dann nicht nur die Deutung, also 7 Jahre Überfluss, gefolgt von 7 Jahren verheerender Hungersnot. Er liefert unaufgefordert auch gleich den strategischen Masterplan zur Rettung Ägyptens mit.
Stimmt. Er sagt nicht nur, was passiert, sondern auch, was man tun muss.
Genau. Er schlägt vor, einen klugen Mann einzusetzen, der während der guten Jahre 20% der Ernte besteuert und einlagert. Der Pharao erkennt sofort, dass dieser Geist der Weisheit göttlich ist und macht Josef quasi über Nacht zum Vizeregenten, zum mächtigsten Mann nach ihm selbst.
Aber lass uns genau hier nochmal tiefer graben. Er bekommt Macht, einen eigenen Streitwagen, den Siegelring. Aber er bekommt noch mehr. Der Pharao gibt ihm einen neuen ägyptischen Namen, Zaphanat-Paneach.
Ja.
Er gibt ihm eine ägyptische Frau, Asenat. Und das ist die Tochter des Potiphera, eines heidnischen Priesters des Sonnengottes Ra in Heliopolis. Die Gefahr hier ist doch jetzt nicht mehr der physische Tod im Gefängnis, sondern die völlige Assimilation, oder? Der Verlust seiner Seele und seiner hebräischen Identität in diesem ganzen Überfluss.
Das ist die subtilste und vielleicht größte Prüfung für Josef. Erfolg und Reichtum sind oft gefährlicher für den Charakter als Leid. Er ist jetzt Teil der absoluten Elite eines mächtigen polytheistischen Imperiums. 30 Jahre ist er zu dem Zeitpunkt alt.
Und schau dir mal an, wie er seine beiden Söhne nennt, die er mit Asenat bekommt. Den ersten nennt er Manasse. Der Name ist hebräisch und bedeutet so viel wie vergessen.
Mhm.
Josef erklärt das so: Gott ließ mich meine ganze Mühsal und das ganze Haus meines Vaters vergessen. Wenn ich das mal aus einer psychologischen Brille betrachte, klingt das für mich wie eine massive Traumareaktion.
Okay, wie meinst du das genau?
Naja, er hat 13 Jahre unbeschreibliches Leid hinter sich. Seine eigenen Brüder haben ihn verraten und verkauft. Versucht Josef hier, tief in seinem Inneren, unter dem ganzen ägyptischen Gold und Leinen, einfach nur seine furchtbar schmerzhafte Vergangenheit zu begraben? Will er vielleicht einfach aufhören, Josef der Hebräer zu sein?
Das ist eine hochspannende Interpretation. Es ist sehr gut möglich, dass er den Schmerz der Ablehnung durch diesen radikalen Neuanfang betäuben wollte. Sein zweiter Sohn heißt ja Ephraim, was doppelt fruchtbar bedeutet. Er hat im Land seines Leidens eine neue, erfolgreiche Existenz aufgebaut.
Genau.
Er scheint sich emotional wirklich von seiner Ursprungsfamilie distanziert zu haben. Aber die Genialität des biblischen Textes liegt ja darin, dass Gottes Pläne immer viel größer sind als Josefs Bewältigungsstrategien. Gott wird nicht zulassen, dass Josef seine wahre familiäre Bestimmung vergisst.
Weil diese Hungersnot eben nicht nur Ägypten trifft.
Ganz genau. Die Kornspeicher sind unmessbar voll. Das ist dieses Motiv der Fülle, wie Dr. Matthews es beschreibt. Und als die Hungersnot dann global zuschlägt, kommen Menschen aus aller Welt nach Ägypten, um Getreide zu kaufen.
Mhm.
Und rate mal, wer auch kommen muss, weil sie drüben in Kanaan kurz vorm Verhungern sind?
Seine Brüder. Die Männer, die ihn als Teenager in die Zisterne geworfen haben.
Richtig. Und hier entfaltet sich dann das ganz große theologische Panorama. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, verweist Dr. Matthews auf Genesis 15.
Okay, was passiert da noch gleich?
Dort hat Gott Abraham prophezeit, dass seine Nachkommen für 400 Jahre in einem fremden Land leben würden. Die Hungersnot ist jetzt quasi der logistische Auslöser, der Jakobs ganze Familie zwingt, nach Ägypten zu übersiedeln.
Ah, wow.
Gott benutzt Josefs Leiden und seinen Aufstieg, um genau diese Prophezeiung in Gang zu setzen. Josef wird zum Lebensretter. Dr. Matthews zieht hier sogar eine theologische Parallele zum Neuen Testament, zu 1. Johannes 4, Vers 14.
Wo Jesus als Retter der Welt beschrieben wird.
Exakt. Josef übernimmt in seiner Zeit eine ganz ähnliche Funktion. Er ist das Werkzeug, durch das nicht nur das ägyptische Imperium, sondern die gesamte Linie der Verheißung vor der Auslöschung bewahrt wird.
Was für ein epischer Bogen. Also von der staubigen Zisterne, nackt und verraten, in den Thronsaal der antiken Welt. Diese Geschichte zeigt ja wirklich eindrücklich, dass Integrität oft zuerst mit dem exakten Gegenteil von Belohnung quittiert wird. Man tut das Richtige und landet im Gefängnis. Aber diese dunklen, scheinbar sinnlosen Stationen waren eben keine Unfälle.
Nein, absolut nicht.
Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken für dich, der uns heute zuhört. Ein Gedanke, der mich beim Vorbereiten auf diese Themen absolut nicht mehr losgelassen hat.
Hau raus.
Der Text nennt ganz explizit zwei Zahlen. Josef war 17 Jahre alt, als ihn seine Brüder verkauften, und er war 30, als er vor den Pharao trat. Das sind exakt 13 lange Jahre.
Mhm.
13 Jahre Schweiß, Verrat, sexuelle Belästigung, falsche Anschuldigung und isolierte Dunkelheit im Gefängnis. Aber lass uns mal ehrlich sein, wie übernimmt man aus dem absoluten Nichts heraus das Management der größten globalen Krisenintervention der Antike? Wie leitet man ein landesweites System von Kornspeichern und Logistik, das das Überleben von Millionen sichert?
Ja, das lernt man nicht über Nacht.
Genau. Könnte es sein, dass Josef exakt diese 13 Jahre brauchte? Zuerst das Mikromanagement und die Administration in Potiphars riesigem Elitehaushalt, um überhaupt zu lernen, wie man Wirtschaftsgüter im großen Stil verwaltet? Und danach die Führung der Häftlinge und die Logistik im königlichen Gefängnis, um zu lernen, wie man Menschen in extremen Krisensituationen organisiert?
Hm, ein spannender Gedanke.
War dieses ganze jahrelange Warten im Dunkeln, wo alles absolut sinnlos schien, in Wirklichkeit ein brutal effizientes, maßgeschneidertes Bootcamp? Vielleicht hat Gott diese 13 Jahre im Untergrund genutzt, um Josef genau die administrativen, psychologischen und logistischen Fähigkeiten einzuhämmern, die er zwingend brauchte, um später buchstäblich die Welt zu retten.
Es war kein Systemabsturz.
Exakt. Es war ein tiefgreifendes Update im Hintergrund, während der Bildschirm einfach nur schwarz war. Etwas, worüber du vielleicht nachdenken kannst, wenn du das nächste Mal in deinem eigenen Leben das Gefühl hast, dass du dich im freien Fall befindest, du völlig unschuldig im Dunkeln sitzt und absolut nichts mehr Sinn ergibt.
Ja.
Vielleicht bist du gar nicht vergessen worden. Vielleicht steckst du gerade einfach nur mitten in deinem eigenen Bootcamp. Danke, dass du uns heute auf dieser tiefen Entdeckungsreise begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.